Malala Yousafzai? Ich bin Malala. Das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten, weil es für das Recht auf Bildung kämpft. Im Jahr 2012 schoss ein Mitglied der Taliban der damals 15-jährigen Malala Yousafzai, die auf ihrem Heimweg aus der Schule war, in den Kopf. Das Mädchen überlebte den Anschlag knapp. Doch warum war der weltbekannten Terroristenorganisation so viel daran gelegen, einen Teenager zu töten? Ich bin Malala ist die unglaubliche Geschichte einer jungen Aktivistin, ihren Kampf für gleiche Bildungsrechte für Mädchen in Pakistan und gegen religiösen Fundamentalismus und die Taliban-Herrschaft in ihrem Land. Malala beschreibt, wie sie im idyllischen, aber durch Armut gebeutelten Swat-Tal aufwuchs und wie die Taliban langsam Kontrolle über die Gesellschaft übernahmen. Sie erzählt, wie sie begann, im Internet ein Tagebuch über ihre Situation zu veröffentlichen und schnell lernen musste, dass es unter den Taliban sehr gefährlich ist, die eigene Meinung offen zu vertreten. Sie berichtet weiter, wie sie immer berühmter wurde und ihr Aktivismus zu einer Reihe von Morddrohungen führte, die sie schließlich zwangen, Asyl in Großbritannien zu suchen. Die folgenden Blinks zeichnen ihre Autobiografie nach und beleuchten, wofür Malala kämpft. Blink Nummer 1. Malala wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf und gehört zum Volksstamm der Paschtunen. Lichte Nadelwälder, saftig grüne Wiesen und buddhistische Schreine. Das Swat-Tal im Nordwesten Pakistans ist vielleicht eine der schönsten Gegenden der Welt. Angeblich habe Buddha selbst das Tal oft besucht, weil es so ruhig und friedlich ist. Auch heute noch prangt am Eingang des Tals ein Schild mit der Aufschrift »Willkommen im Paradies«. Und wegen seiner malerischen Landschaft wird es oft als die pakistanische Schweiz bezeichnet. Doch nicht alles ist im Swat-Tal paradiesisch. Die Menschen leben unter ärmlichen Bedingungen. Malala Yousafzai, die am 12. Juli 1997 in dem kleinen Dorf Mengora geboren wurde, wuchs in einer armseligen Hütte mit zwei Zimmern auf. Eines diente als Schlafzimmer für die gesamte Familie, eines war für Gäste reserviert. Ein Badezimmer gab es nicht. Wasser musste aus einem nahen Brunnen gebracht werden und das Essen wurde auf einer offenen Feuerstelle vor dem Haus zubereitet. Malalas Familie gehört zum Volksstamm der Paschtunen. Die meisten Paschtunen haben ihre Heimat in Afghanistan und Pakistan und gehören dem sunnitischen Islam an. Sie sind ein stolzes Volk und leben nach einem strengen Ehrenkodex, dem Paschtun-Wali. Nach unseren westlichen Maßstäben enthält dieser Kodex sowohl sehr schöne Vorgaben, wie zum Beispiel die Verpflichtung zur Gastfreundlichkeit, als auch Werte und Normen, die aus westlicher Perspektive antiquiert erscheinen. So sind zum Beispiel Frauen in der paschtunischen Gesellschaft nicht annähernd gleichberechtigt. Daher wunderte es viele, wie Malalas Vater auf deren Geburt reagierte. Denn normalerweise ist die Geburt eines Mädchens unter Paschtunen kein Grund zum Feiern, sondern vielmehr eine Enttäuschung. Doch Malalas Vater, Ziauddin Yousafzai, freute sich sehr und forderte sogar seine Freunde und Verwandten auf, Süßigkeiten und Münzen in die Wiege des Mädchens zu werfen. Eine Tradition, die sonst nur Jungen vorbehalten ist. Blink Nummer 2. Malalas Vater setzte sich aktiv für das Recht auf Bildung ein und war damit Malalas wichtigstes Vorbild. Malalas Vater, Ziauddin, stammt aus einer religiösen Familie und hatte selbst einige Hindernisse auf dem Weg zu seiner Wunschausbildung überwinden müssen. Er wurde nach der Schule an der Universität in Swat für eine Lehrerausbildung angenommen. Doch sein Vater war nicht bereit, den Lebensunterhalt seines Sohnes während des Studiums zu finanzieren. Er hatte zwar nichts gegen Bildung einzuwenden, doch er war selbst wie ein religiöser Gelehrter in einer Moschee ausgebildet worden, wo die Gemeinde für Unterkunft und Kost sorgt. Und er erwartete, dass Ziauddin dasselbe tun würde. Schließlich einigten sich Ziauddin und sein Vater auf einen Kompromiss. Der Sohn besuchte die öffentliche Universität und wohnte währenddessen bei Verwandten. So konnte er seinen Traum verwirklichen und Lehrer werden. Diesen Berufswunsch hatte er deshalb so hartnäckig verfolgt, weil er der festen Überzeugung war, dass Bildung die großen Probleme Pakistans lösen könnte. Jedes Kind, auch jedes Mädchen, sollte die Möglichkeit einer guten Ausbildung bekommen. Diese Überzeugungen gab er auch an seine Tochter Malala weiter. Die Zeit an der Universität nutzte Malalas Vater auch für politische Aktivitäten. Er schloss sich der Paschtunischen Studentenföderation an, die sich für gleiche Rechte für alle Paschtunen einsetzte und relativ säkulär orientiert war. Bald schon wurde Ziauddin ihr Vorsitzender und erarbeitete sich einen Ruf als hervorragender Redner. Dabei geriet er aber regelmäßig in Streit mit Anhängern der religiösen und konservativen Studentenorganisation Islami Jamaat e Talaba. In einer Geschichte, die Malala immer gern und mit viel Stolz erzählt, ging es etwa um Salman Rushdies Die satanischen Verse. Das Buch wurde zwar in Pakistan nicht verkauft, dennoch wetterten die Anhänger der religiösen Studentenorganisation, dass es blasphemisch sei und vollkommen verboten gehöre. Malalas Vater antwortete darauf, dass sie das Buch erst einmal lesen sollten und dann als Antwort ein eigenes Buch mit ihren Meinungen veröffentlichen könnten. Er machte sich darüber lustig, was für ein Islam das sei, der nicht einmal ein kritisches Buch tolerieren könnte. Sein Islam sei das nicht. Malala bewunderte von Anfang an, wie entschlossen sich ihr Vater für ein Recht auf Bildung einsetzte. Er gab ihr so das nötige Selbstbewusstsein und versicherte ihr, dass sie auch als Mädchen mit einer entsprechenden Ausbildung alles werden könne. Blink Nummer 3. Die Gespräche mit ihrem Vater über Gerechtigkeit erweckten in Malala den Wunsch, sich für andere einzusetzen. Doch zunächst wuchs Malala wie ein ganz normales Mädchen auf, das zur Schule ging wie alle anderen Mädchen auch. Sie war kein Engel und wie jedes andere Kind machte auch sie Fehler und lernte aus ihnen. Sie hatte zum Beispiel eine sehr gute Freundin namens Safina, mit der sie oft spielte. Safina stammte aus einer wohlhabenderen Familie und besaß mehr Spielzeuge als Malala. Das Einzige, mit dem sie ab und an liebäugelte, war Malalas rosafarbenes Spielzeug-Handy. Als das Handy eines Tages spurlos verschwunden war, verdächtigte Malala sofort, Safina es ihr gestohlen zu haben. Ihre Reaktion war eine für Kinder typische. Sie stahl ebenfalls einige von Safinas Habseligkeiten als Vergeltung. Als Malalas Eltern von dem Diebstahl erfuhren, war das Schlimmste an der Situation für Malala, dass sie ihren Vater enttäuscht hatte. Doch anstatt sie zu bestrafen, war dieser nicht lange wütend und tröstete seine Tochter mit Geschichten großer Helden, die auch dumme Fehler in ihrem Leben begangen hatten. Je älter Malala wurde, desto intensiver wurden die Gespräche mit ihrem Vater und desto mehr Ungerechtigkeiten begann sie in ihrer Umwelt wahrzunehmen. Auf ihrem Schulweg sah sie zum Beispiel Kinder, die auf einer Müllkippe nach noch verwertbaren Gegenständen suchten. Zu Hause bat sie daraufhin ihren Vater, diese Kinder doch in der Schule aufzunehmen, die er mittlerweile gegründet hatte. Doch Ziauddin erklärte ihr, dass die Kinder mit dem Müllsammeln einen großen Teil des Familieneinkommens sicherten und hungern müssten, wenn sie stattdessen zur Schule gingen. Schließlich beschlossen die beiden, gemeinsam wohlhabende Spender zu finden und eine Kampagne zu starten, um den Kindern auf der Müllkippe zu helfen. So begann Malala schon sehr früh, sich mit den Problemen anderer zu befassen und nach Lösungen zu suchen. Dabei lernte sie vor allem, dass Ungerechtigkeit nicht gottgegeben und zu akzeptieren ist, sondern dass sie bekämpft werden kann. Ab da an war sie überzeugt, eine Schlüsselrolle in der Erschaffung einer Zukunft zu spielen, in der alle Menschen gleich sind. Blink Nummer 4. Unter der Herrschaft der Taliban verbreitete sich radikal-islamisches Gedankengut in der Swat-Region. Als die USA nach dem 11. September 2001 in Afghanistan einmarschierten, wichen viele bis dahin dort ansässige Taliban-Kämpfer ab 2002 in das Nachbarland Pakistan aus. Sie verteilten sich in den Städten oder versteckten sich in den unzugänglichen Gebirgsregionen entlang der Grenze. Fatalerweise stießen ihre Hasspredigten bei großen Teilen der weniger gebildeten pakistanischen Bevölkerung auf offene Ohren. Bei der Verbreitung radikalen Gedankenguts halfen nicht zuletzt einige schicksalhafte Ereignisse wie Naturkatastrophen. Als etwa 2005 ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,6 auf der Richterskala das Land erschütterte, erklärten die Mullahs den Bewohnern der betroffenen Gebiete, das Erdbeben sei eine Warnung Gottes an alle Pakistani, den islamischen Gesetzen zu folgen. Täten sie dies nicht, würden noch weitere Strafen folgen. Viele Menschen glaubten ihnen, da sie wenige andere Informationsquellen kannten. Pakistan hat mit rund 50% eine der höchsten Analphabetenraten im asiatischen Raum. Um sich zu informieren, kann die Hälfte der Bevölkerung also nicht auf verschiedene Zeitungen oder unabhängige Quellen im Internet zurückgreifen. Sie sind auf das Radio angewiesen, um Neuigkeiten aus der Welt zu erfahren. Das machten sich die Taliban zunutze, indem sie eine eigene Radiostation, Mullah FM, gründeten und darüber ihre radikal-islamische Propaganda verbreiteten. Auf Mullah FM wurde unter anderem ein Verbot von sündigem Verhalten, wie dem Besuch von Tanzveranstaltungen oder Kinofilmen, gefordert. Außerdem sollten Mädchen nicht mehr zur Schule gehen. Natürlich konnten auch Malala und ihre Familie Mullah FM empfangen, und besonders die letzte Forderung verwirrte Malala. Schließlich hatte sie gelernt, dass es das Ziel sei, jedem Jungen und jedem Mädchen Schulbildung zu ermöglichen. Wie konnte es sein, dass ihre eigene Religion nun etwas verbieten wollte, das so wichtig für die gesamte Gesellschaft ist? Blink Nummer 5. Malala kannte die Risiken, doch sie beschloss, für ihre Rechte zu kämpfen. Die Situation verschärfte sich zusehends, als der Mullah Fazlullah, Gründer von Mullah FM und fanatischer Taliban, 2008 endgültig ankündigte, dass die Mädchen im Swat-Tal ab dem folgenden Jahr nicht mehr zur Schule gehen dürften. Malala, zu diesem Zeitpunkt 11 Jahre alt, entschloss sich zu handeln. Sie schrieb einen anonymen Brief an die britische Rundfunkanstalt BBC, um auf die missliche Lage in ihrem Land aufmerksam zu machen. Dort war man tatsächlich an einem Bericht über das Thema interessiert und suchte nach Quellen für eine Reportage. Dabei stießen der BBC-Korrespondent in Pakistan, Hai Kakar, auf einen Mann aus derselben Region, der sich schon lange für das Recht auf Bildung für alle Menschen einsetzte, Malalas Vater. Als er ihn kontaktierte und fragte, ob dieser eine Lehrerin oder Schülerin kenne, die zu einem Interview bereit wäre, erklärte Malala sofort: "Ich kann das machen." So begann ihr Kampf gegen die Taliban und deren Einschränkung der Mädchenrechte. Malala musste mit ansehen, wie sie immer mehr Schulen in der Region zerstörten und Mädchen, die getanzt hatten oder zur Schule gegangen waren, öffentlich hinrichteten und ihre geschundenen, toten Körper zur Schau stellten. Inspiriert durch die Tagebücher der Anne Frank, begann Malala ihr eigenes Tagebuch unter dem Pseudonym Gul Makai als Blog zu veröffentlichen. Der Name bedeutet wörtlich Kornblume, ist aber eine Referenz auf die Heldin einer alten paschtunischen Sage, die an Romeo und Julia erinnert. Malalas erster Blog-Eintrag erschien am 3. Januar 2009 und ging um die ganze Welt. Schnell hatte Malala die Aufmerksamkeit der weltweiten Massenmedien auf sich gezogen. Die New York Times drehte daraufhin die Dokumentation Class Dismissed in Swat Valley, in der Malala und ihr Vater unter ihren echten Namen über die Situation im Swat-Tal berichten. Zu diesem Zeitpunkt war Malala die ganze Macht bewusst, die es mit sich bringt, öffentlich über Missstände zu sprechen. Sie legte also ihr Pseudonym ab und gab der Öffentlichkeit die wahre Identität der Person hinter ihrem Blog preis. Blink Nummer 6. Malala wurde schnell international bekannt, doch sie blieb bescheiden und sonnte sich nicht in ihrem Ruhm. Nachdem Malala durch ihr Blog-Tagebuch und die Dokumentation der New York Times bekannt geworden war, erbrachten ihr viele verschiedene nationale und internationale Organisationen großen Respekt und Anerkennung für ihren außerordentlichen Mut. Sie wurde für zahlreiche Preise nominiert und gewann auch viele von ihnen. 2011 wurde Malala für den internationalen Friedenspreis Kids' Rights von der niederländischen Organisation für Kinderrechte nominiert. Zur Enttäuschung ihres Vaters gewann sie nicht, doch kurze Zeit später wurde ihr der allererste nationale Friedenspreis Pakistans zugesprochen. Überreicht wurde ihr dieser vom Premierminister Gilani. Anstatt in dessen Gegenwart nervös und verschüchtert zu sein, stellte das kleine Mädchen selbstbewusst eine Reihe von Forderungen an Gilani. Ein Punkt auf ihrer Liste war etwa, im Swat-Tal eine Universität für Frauen einzurichten. Nach den zahlreichen Würdigungen ihrer Arbeit als Aktivistin zeigten noch mehr Journalisten Interesse an Malala und wollten ihre persönliche Geschichte hören. Doch Malala beantwortete konsequent nur Fragen, die sich mit der Situation der Schulmädchen in Pakistan befassten. Mittlerweile hatte Malala auch schon einiges Geld mit ihren Preisen und Interviews verdient, etwa 20.000 Dollar. Sie nutzte einen kleinen Teil davon, um ihre Familie zu unterstützen. Doch das meiste verwendete sie, um einen Fonds zu gründen, der sich für das Recht von Mädchen auf Bildung einsetzen sollte. Ihr großes Ziel dabei war, nie wieder ein Mädchen zu sehen, das auf einer Müllkippe arbeiten muss. Doch je bekannter Malala wurde, desto mehr war sie den Taliban ein Dorn im Auge. Sie herrschten zwar nicht offiziell über die Region, doch die Regierung hatte die Situation kaum unter Kontrolle und es kam ständig zu Anschlägen auf Personen und Institutionen, die die Gesetze der Taliban missachteten. Malala befand sich somit ständig in akuter Gefahr. Blink Nummer 7. Auch im Untergrund waren die Taliban noch eine Bedrohung für Malala. Im Jahr 2009 startete das pakistanische Militär eine große Offensive gegen die Taliban im Swat-Tal und gegen Ende des Jahres verkündete die Regierung offiziell, dass die Taliban aus der Region vertrieben worden seien. Doch das stimmte nicht. Die Taliban hatten ihre Stellung nie verlassen, nur zogen sie die Strippen von nun an im Verborgenen. Die Taliban versteckten sich in den Städten oder im nahen Gebirge und führten von dort aus weiterhin Anschläge aus. Unter anderem sprengten sie zwei Schulen in die Luft und ermordeten drei ausländische Mitarbeiter einer christlichen Hilfsorganisation. Auch die meisten Führungspersonen der Taliban, wie Fazlullah, wurden nie gefangen und bestimmten nach wie vor über die Aktionen der Organisation. Im Alter von 15 Jahren erhielt Malala ihre erste öffentliche Morddrohung. Als mittlerweile international bekannte Persönlichkeit wurde sie zur Einweihung einer Schule eingeladen, die nach ihr benannt werden sollte. Auf dieser Veranstaltung kam eine Journalistin auf sie zu und berichtete ihr, dass die Taliban im Internet angekündigt hätten, sie und ihren Vater zu ermorden. Anfangs nahm Malala die Drohung nicht besonders ernst, doch eines Tages tauchte die Polizei bei ihrer Familie auf und sprach mit ihnen über die Morddrohungen. Sie rieten ihr, Bodyguards zu ihrem Schutz einzustellen. Malala aber verwarf diesen Vorschlag, da sie wusste, dass sie auch mit Personenschutz nicht wirklich sicher wäre. Kurz zuvor war der Gouverneur Punjabs von seinem eigenen Leibwächter erschossen worden, weil er sich öffentlich gegen die Taliban gewendet hatte. Blink Nummer 8. Bei einem Attentat mit einer Schusswaffe entkam Malala nur knapp mit dem Leben. Der 9. Oktober 2012 veränderte Malalas Leben für immer. Sie fuhr nach einer Prüfung mit zwei Freundinnen im Schulbus nach Hause, da ihre Eltern es für zu gefährlich hielten, dass ihre Tochter zu Fuß nach Hause ging. Doch nur 200 Meter von einem Checkpoint des pakistanischen Militärs entfernt, traten zwei Männer mit erhobenen Waffen vor das Fahrzeug und zwangen den Fahrer zum Anhalten. Die Männer stiegen ein und verlangten zu erfahren, wer ist Malala. Obwohl niemand etwas sagte, starrten einige Mädchen in Malalas Richtung. Schließlich hob einer der Männer seine Pistole und gab aus nächster Nähe drei Schüsse auf Malalas Kopf und Hals ab, woraufhin sie blutüberströmt zusammenbrach. Die beiden Attentäter stürmten aus dem Bus und wurden nie gefasst. Durch ein bisschen Glück und die augenblickliche Reaktion der Businsassen konnte Malala gerettet werden. Ein Zeuge gab einen Notruf ab und Malala wurde mit einem Militärhubschrauber in das Lady Reading Krankenhaus in Peshawar geflogen. Dort ergab eine Computertomographie, dass eine der Kugeln ihren Kopf durchschlagen und dabei das Gehirn nur um wenige Millimeter verfehlt hatte. Die Kugel war auf der anderen Seite wieder ausgetreten und schließlich in ihrer Schulter stecken geblieben. Wie durch ein Wunder war Malala durch den Schuss nicht getötet worden. Doch durch das Trauma begann ihr Hirn anzuschwellen. Sie erbrach Blut und verlor das Bewusstsein. Es war nicht sicher, ob es den Ärzten in dem Krankenhaus gelingen würde, den Druck aus ihrem Kopf abzulassen. Sie in ein besseres Krankenhaus zu fliegen, war aber zu riskant. Schließlich entschloss sich der Militärarzt Oberst Junaid, einen Teil ihres Schädelknochens zu entfernen, um das Gehirn von dem Druck zu entlasten. Mit dieser Entscheidung rettete er ihr Leben. Doch Malala war noch lange nicht über den Berg. Um ihr Überleben zu sichern, musste sie so schnell wie möglich in eine Spezialklinik gebracht werden. Blink Nummer 9. Malalas Rettung stand wegen politischer Fragen auf dem Spiel. Weil sich Malalas Zustand drastisch verschlechterte, wurde Fiona Reynolds, eine Spezialistin für Kinderintensivmedizin, aus dem Queen Elizabeth Krankenhaus in Birmingham eingeflogen. Sie fand Malala in einer Klinik vor, in der es kein fließendes Wasser gab und die auch ansonsten lange nicht über die Ausstattung verfügte, die nötig wäre, um Malalas Leben zu retten. Zusätzlich stellte Dr. Reynolds eine besorgniserregende Diagnose. Malala entwickelte eine sogenannte disseminierte vasale Gerinnung. Ihr Blut verdickte sich so sehr, dass ihr Blutdruck gefährlich abfiel und die Blutwerte sich dramatisch verschlechterten. Es war klar, dass sie bald verlegt werden musste, und so wurde sie zunächst in das Kardiologische Institut des Militärs in Rawalpindi geflogen, wo ihr Zustand zumindest stabilisiert werden konnte. Doch die nötige Operation konnte nur im Queen Elizabeth Krankenhaus in Birmingham durchgeführt werden. Dort waren einige Chirurgen auf die Behandlung von ähnlichen Kopfverletzungen bei Soldaten spezialisiert. Die Zeit drängte. Wenn sie nicht in den darauf folgenden 72 Stunden operiert würde, hätte Malala keine Überlebenschance. Doch das pakistanische Militär weigerte sich, das Mädchen von einer ausländischen Armee transportieren zu lassen. Denn in Pakistan kursierte das Gerücht, dass sie eine verdeckte Mitarbeiterin der CIA wäre, und diesen Verdacht wollte das Militär nicht zusätzlich anheizen. Außerdem gab es Befürchtungen, dass sie und ihre Familie in England um Asyl bitten würden, sobald sie dort wären. Und so kam es zu langwierigen Diskussionen zwischen verschiedenen Befehlshabern, während die Uhr tickte und es für Malala mit jeder weiteren Minute kritischer wurde. Schließlich sprangen die Vereinigten Arabischen Emirate ein und stellten einen Privatjet zur Verfügung, mit dem Malala nach England geflogen werden konnte. Die Ärzte dort führten die Operation erfolgreich durch und Malala begann, sich erstaunlich schnell zu erholen. Blink Nummer 10. Heute ist Malala bereit, weiter für das Recht auf Bildung zu kämpfen. Obwohl Malala überlebt hatte, war ihr Weg zur Genesung noch lang und steinig. Die Kugel war durch Malalas Gesicht eingetreten und hatte dabei mehrere Nerven beschädigt, die für die Bewegungen der linken Gesichtshälfte zuständig sind. Ihr linkes Auge war zugeschwollen und ein Lächeln gelang ihr nicht mehr, ohne den Mund zu verziehen. Es war unklar, ob sie jemals wieder richtig sprechen können würde. Für Malala war das alles nicht so wichtig. Sie machte sich eher Sorgen darum, dass bald die Prüfungen anstanden und sie so viel Zeit zum Lernen verloren hatte. Tapfer kämpfte sie sich durch eine ganze Reihe weiterer Operationen und physiotherapeutischer Behandlungen und schaffte es schließlich, ihre Gesichtsmuskeln wieder zu aktivieren. Ebenso gelang es ihr, das Sprechen schnell wieder zu erlernen. Nach einigen Wochen durfte Malala das Krankenhaus verlassen und zog mit ihren Eltern in eine kleine Wohnung in Birmingham. Dort musste Malala sich an ein ganz neues Leben in einem fremden Land gewöhnen. Abgesehen davon vermisste sie ihre Freunde und hatte mit der Erinnerung an das Attentat zu kämpfen. Zudem schmerzte es sie, dass sie in Pakistan hart kritisiert wurde. Viele ihrer Landsleute meinten, dass es ihr nur um ein luxuriöses Leben im Ausland ginge. Auf verschiedenen Internetseiten wurde spekuliert, dass das Attentat überhaupt nicht stattgefunden hätte. Es ist schwer zu sagen, wie weit die Propaganda der Taliban aus dem Untergrund die Meinung der Bevölkerung beeinflusste. Aber es ist ziemlich sicher, dass Malala weiterhin in Gefahr stünde, wenn sie nach Pakistan zurückkehren würde. Am 12. Juli 2013, ihrem 16. Geburtstag, hielt Malala schließlich ihre berühmte Rede vor der UN-Jugendversammlung und sprach mit dem Generalsekretär Ban Ki-moon über ihr Engagement. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem Attentat. Sie nahm ihre Arbeit am Malala-Fonds auf, der sich nach wie vor für die Ausbildung von Kindern engagiert. Malala ist zurück und kämpft weiterhin für das, woran sie glaubt. Eine gute Ausbildung für alle. Danke, dass du dir die Blinks zu »Ich bin Malala« von Malala Yousafzai angehört hast. Und hier noch eine Zusammenfassung der Blinks. Die Geschichte von Malala Yousafzai ist schockierend und inspirierend zugleich. Sie kämpft seit ihrer Kindheit öffentlich dafür, dass alle Kinder, insbesondere Mädchen, in Pakistan zur Schule gehen können. Dadurch wurde sie zur Zielscheibe der Taliban und überlebte ein Attentat nur knapp. Malala wurde durch mehrere Schusswunden am Kopf stark verletzt, doch ist heute weitgehend genesen. Noch immer kämpft die inzwischen zur Friedensnobelpreisträgerin gewordene Frau international für mehr Gleichheit und Gerechtigkeit und erinnert uns daran, dass jedes Kind das Recht auf Bildung hat, unabhängig von seiner Herkunft, Klasse, seinem Geschlecht oder seiner religiösen Zugehörigkeit. Haben dir unsere Blinks gefallen? Wir hoffen, wir konnten Malalas Geschichte lehrreich vermitteln und freuen uns auf dein Feedback. Schreib uns an remember@blinkist.com mit dem Titel Ich bin Malala als Betreff und lass uns wissen, was du denkst.